Aktiv Radio Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Manchmal kann man nicht nur interessant sein, sondern man muss auch komplizierte Vorgänge versuchen, ein bisschen zu vereinfachen, so dass wir Normalbürger das auch verstehen können. Und da gehört sicher ein Thema dazu, das ist die ganze Sozialpolitik. Wer blickt eigentlich noch durch bei der AHV, BVG, dritte Säule, selber sparen, frühzeitig rausgehen, damit man weniger Steuern muss zahlen, also man kann Steuern sparen. Also eigentlich müsste man schon fast ein Studium machen, um die Sozialpolitik und die rechtliche Situation rund um das Soziale in der Schweiz zu verstehen. Und aus diesem Grund war es unser Wunsch, jemanden zu begrüßen, der hier ein bisschen durchblickt. Und das ist Barbara Zimmermann-Gerster. Sie ist Leiterin Sozialpolitik vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Das ist der Dachverband der Arbeitgeber. Herzlich willkommen, Barbara Zimmermann.
Grüezi miteinander und danke vielmals für die nette Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, heute ein Interview zu machen.
Barbara Zimmermann, Leiterin Sozialpolitik vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Das muss man sich mal über die Zunge gehen, das ist noch kompliziert. Also ich sage es nochmal, Leiterin Sozialpolitik vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Und der Arbeitgeberverband ist ein Dachverband der Arbeitgeber. So, jetzt kommt schon gerade niemand mehr raus. Können Sie uns schnell, ganz kurz eigentlich sagen, wer Sie sind, was das ist, Sozialpolitik beim Schweizerischen Arbeitgeberverband? Und vielleicht noch mal ganz kurz, wer ist der Arbeitgeberverband überhaupt?
Mache ich sehr gerne und ich fange gerade bei dem Thema an. Der Arbeitgeberverband ist die Dachorganisation in der Schweiz von den Arbeitgebenden. Wir haben 90 Branchen unter uns. Wir haben mehr als 2 Millionen Mitarbeitende, die sind bei diesen Arbeitgebenden beschäftigt. Wie gesagt, wir nehmen die Interessen wahr für die Wirtschaft und die Arbeitgeber. Und wir haben eigentlich 3 Hauptbereiche, die wir abdecken. Das ist der Arbeitsmarkt, es ist Bildung und es ist die Sozialpolitik. Das sind unsere Kernbusiness-Themen, die wir abdecken in 3 Ressorts. Und eins davon, eben die Sozialpolitik, darf ich führen.
Ihr Chef, der Roland A. Müller, ist der Chef, oder?
Richtig.
Schon, he? Der war ja auch schon bei Aktiver Radio, sehr spannend. Und ich habe ihn auch gefragt, braucht es den Arbeitgeberverband überhaupt? Das ist ja ein Verband, wo wieder Verbandmitglieder sind. Und wenn man nach Verband sucht im Google in der Schweiz, dann ist die Liste so lang, dass man im Prinzip eine Woche würde brauchen, um das alles zu lesen. Ist es nicht einfach übertrieben, dass Verbände bei Verbänden Verbandsmitglied sind?
Das kann man natürlich so deuten. Die Sache ist schon eine andere. Wir haben ja unsere Mitglieder, die Branchenorganisationen sind, die lokale Organisationen sind. Und indem sie eben kein Gesamtschweizerisch noch bei einem Verband sind, der übergeordnete Interessen wahrnimmt, braucht es eben sehr wohl den Arbeitgeberverband. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Wir sind auch Sozialpartner auf Stufe Bund. Tun wir die Interessen eben von den Arbeitgebenden wahrnehmen, noch mit dem Gewerbeverband zusammen und haben uns gegenüber den Gewerkschaftsbund und der Travail Suisse. Wir vertreten also eben auf sozialpolitischer Stufe die Arbeitgeber.
Der Roland A. Müller, also Ihr Chef, hat gesagt, als Sie gewählt worden sind in Ihre neue Position, sagt er, dank Ihrer langjährigen Erfahrung im Verbandswesen generell und in der Arbeitgeberpolitik im Speziellen, bringt sie ideale Voraussetzungen dafür mit. Ich stelle fest, eine gewisse Verbandsmeierei. Also man studiert und dann kommt man zum Verband A und vom Verband A geht man zum Verband B und dann geht man vom Verband B zum übergeordneten Verband C und zuletzt landet man beim übergeordneten Verband. Jetzt, wenn man von Arbeitgeber redet, ein Arbeitgeber ist für mich immer noch jemand, der anlenkt und den Strom anstellt und eine Maschine hämmert oder von mir aus halt noch eine Bank, die auch etwas macht. Aber eigentlich sieht man sehr oft, dass so Verbandsfunktionäre eine Karriere machen von Verband zu Verband. Und Barbara Zimmermann hat das genau gleich auch gemacht. Das ist noch schlimmer. Sie sind zuerst noch beim Bund, oder?
Richtig. Ich habe Also vielleicht müssen wir noch ein bisschen zurückspulen. Ich sehe Ihre Punkte natürlich. Ich habe Jus studiert aus Überzeugung. Mir hat das immer gut gefallen. Mein Vater hat selber schon Verbandsmanagement geführt, gemacht. In dem Zeitpunkt, wo er dann aufgehört hat, hat es für mich aber noch nicht den Moment gegeben, wo ich dort einsteigen wollte. Ich wollte dann eigentlich als nächstes Mal einfach etwas Gutes tun, einen Sozialeinsatz leisten. Und bin dann nach Guatemala, habe ein halbes Jahr dort verbracht, habe gewusst, ich will noch weiter im Ausland tätig sein, aber etwas abgeben von dieser Schweiz. Von
also sind als Juristin sind Sie auf Guatemala gegangen?
Nein,
sind Sie
dort bin ich als Volontär gegangen.
Noch das war vor dem Studium?
Nein, das war gerade nach dem Studium. Nachher habe ich das Praktikum gemacht im Bundesamt für Verkehr, weil ich gefunden habe, ich steige mal irgendwo ein. Habe dann aber auch gemerkt, dass ich im Bund nicht möchte gross werden und bleiben. Dass ich einen anderen, ich sage jetzt Drive oder Arbeitsinhalt auch noch möchte haben. Und bin dann, wie gesagt, habe ich mich beworben für den Swissco-Einsatz, den friedensfördernden Militäreinsatz im Kosovo. 2006 bin ich als Rechtsberaterin und Personalverantwortliche angegangen, habe die Armee kennengelernt, habe das VBS kennengelernt, ein weiteres Departement nach dem UVEC. Habe das eine extrem wertvolle Erfahrung gefunden, habe dann ein bisschen das Langziel KIKRK. Das wäre so der Ort gewesen, wo ich noch gerne angegangen wäre. Hätte dann aber noch gewisse Voraussetzungen erfüllen, auch Französisch noch, Kenntnis verbessern. Dann aber auch mit meinem heutigen Mann zusammengekommen. Er ist nach 3 Jahren zur schweizerischen Mission bei der NATO in Belgien, in Brüssel tätig gewesen. Ich bin dort mitgegangen, habe dann noch ein Nachdiplomstudium gemacht, habe gemerkt, doch, ich will wieder in der Schweiz zurückarbeiten. Der IKRK ist jetzt nicht mehr ein Weg, den ich weiter verfolgen möchte. Und habe mich dann ganz breit interessiert. Non-Profit-Organisationen sind immer ein Punkt oder eine Arbeitsform gewesen, wo ich mich habe identifizieren und wohlfühlen und habe dann bei Swissmem die Stelle angetreten als damals Ressortleiterin Arbeitgeberpolitik, habe dort arbeitsrechtliche Beratung gemacht, sozialpartnerschaftliche Umsetzung vom Gesamtarbeitsvertrag, habe auch Sozialversicherungen am Rand betreut oder respektive unsere Mitglieder betreut, unsere Unternehmungen und habe dort 10 Jahre in dem Verbandswesen bei der Maschinen-Elektrometallindustrie.
Eben, das war schon ein Arbeitgeberverband, der Swissmem heisst der.
Ja.
Da könnte man noch mal eine Stunde noch darüber reden. Und nachher sind Sie zum Versicherungsverband gegangen, vom Arbeitgeberverband. Ja. Und sind nachher wieder beim Arbeitgeberverband, beim Dachverband gelandet.
Genau, aber ich sage Ihnen, Sie können, geben Sie mir einen anderen Job, der spannender ist, als vielleicht noch Radiomoderator, als eben im Verbandsmanagement. Und warum? Warum? Weil man lernt unheimlich viele Facetten von der Wirtschaft kennen, von den Arbeitgeber, von den Unternehmer, von den Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, vom Arbeitsrecht als solches. Es ist tagtäglich ein Leben und für das darf er tätig sein. Ich weiss nicht, was es Spannenderes gibt.
Aber irgendwie kommt man schon weg. Also durch Lukas Müller, Brunner, war Ihr Vorgänger. Und er ist auch wieder zu einem Verband gegangen. Er ist weggegangen beim Arbeitgeberverband und ist nachher beim Pensionskassenverband gelandet.
Gut, also ich sage jetzt, ich bin einfach schlussendlich offen für spannende Arbeit, wo immer die ist. Wenn die nachher in der Privatwirtschaft wird sein, als ein weiterer nächster Schritt, dann bin ich selbstverständlich offen. Ich habe jetzt die Chance bekommen, im Dachverband tätig zu sein. Es ist unheimlich, was die Verbände eben leisten. Und ich möchte noch etwas vorbringen. Das war die ganze Covid-Zeit, wo das Parlament eine Art ausgehebelt war. Ist und wir seitens Verband zweimal wöchentlich einen Call gehabt, eben mit dem Arbeitgeberverband, mit Roland Müller, mit der Daniela Lützelschwab, die den Arbeitsmarkt betreut, zum Bedürfnis von den Branchen hineinzubringen, was man braucht in den Unternehmungen, damit sie es wieder haben können, beim Bundesrat in die Taskforce hineinbringen. Wir haben eine unheimliche, wichtige Stellung und Stimme in dieser Covid-Zeit.
Was haben Sie denn fertig gebracht, zum Beispiel, in der Covid-Zeit?
Ja, wir haben fertig gebracht, dass wir die Kurzarbeitsentschädigungen aussprechen konnten, dass die Unternehmungen auch Unterstützung bekommen haben, dass es möglich war, eben im Homeoffice zu arbeiten, dass es auch möglich war, dass man das Arbeitsgesetz ein bisschen lockerer auswenden kann, was die Arbeitszeiten anbelangt, weil man plötzlich Familie, Job, Homeschooling, alles in einem Tag reinbringen. Da ist einfach einmal alles über den Kopf geworfen worden.
Homeoffice, das ist gerade eine ganz interessante Geschichte. Was macht der Arbeitgeberverband, auch Homeoffice?
Ja, wir haben in dem Sinne auch Empfehlungen, dass man natürlich Homeoffice machen kann, dass man es am Arbeitspensum anpasst, dass man es einfach in der Organisation anschaut mit dem Vorgesetzten. Und schlussendlich, und das schätze ich natürlich besonders stark, sonst wäre ich nicht beim Arbeitgeberverband, wir führen über Ziel. Und das muss erledigt sein. Und wenn das jemand besser im Büro machen kann oder besser jemand von unterwegs, dann ist das auch recht.
Jetzt sitzt ja sogar am Schindler-Konzern der Nokia Jagd und hat Homeoffice gestrichen. Also wahrscheinlich ist das Zeug schon stark missbraucht worden.
Gut, ich kann jetzt da nicht die einzelnen Unternehmensentscheide selbstverständlich hineinschauen oder die würde ich mir nicht zumuten, da zu beurteilen. Schlussendlich muss das sicher jedes Unternehmen anschauen, aufgrund der Möglichkeiten, Machbarkeiten, der Führungskultur. Es ist ein starkes Kulturthema. Es gibt, ich habe es angesprochen, es gibt vielleicht Menschen, die lieber in ein Büro wollen. Es gibt Menschen, die können besser von daheim aus. Und ich glaube einfach als Arbeitgeber, man tut gut daran, das gut abzuwägen, gut anzuschauen und die beste Lösung, auch wieder für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, schlussendlich umzusetzen.
Es ist eine sehr politische Antwort. Aber lang hat man ja gesagt, ja, eine Unternehmung und vor allem eine grosse Unternehmung, die Homeoffice nicht anbietet, kann sich sowieso gerade vergessen. Und jetzt kommt so ein Konzern wie Schindler, der sagt, das ist jetzt gut, es lenkt. Wir werden dem eigentlich nicht mehr her, wir wollen das nicht mehr.
Gut, eben, man müsste jetzt die Gründe genauer anschauen, man müsste können mit diesen Personen diskutieren. Da hat sicher, haben Gespräche stattgefunden, Überlegungen stattgefunden, warum es zu dem Schluss kommt. Darum, wie gesagt, glaube ich, können wir nicht über diesen Einzelfall weiter reden. Grundsätzlich glaube ich auch, man gönnt nur, wenn man den Mitarbeitenden auch Homeoffice anbietet. Ich beispielsweise bin auch so ein Fall. Ich arbeite auch 2 Tage von daheim aus, weil ich noch Familie habe, weil ich das damit viel idealer kann verbinden kann. Ich habe keine Reisezeit, keinen Arbeitsweg, stehe einem Arbeitgeber noch viel mehr zur Verfügung. Und wie gesagt, ich bin gut eingerichtet daheim. Wir haben jetzt die Möglichkeit auch von einem Bürozimmer, das ich auch zumachen kann. Und wenn das andere Arbeitgeber auch so anwenden können, glaube ich, gerade im Rahmen der Vereinbarkeit ist das natürlich ein totales Asset, wenn man das anbieten kann.
Sie haben gesagt, Sie waren im Kosovo. Wer war denn Ihr Arbeitgeber, als Sie im Kosovo waren?
Die Schweizer Armee.
Ist die Armee. Die
VBS.
Und dort haben Sie Ihren Mann gelernt kennen. Er ist Berufsmilitär und ist bei euch daheim um 5 Uhr morgens angewacht.
Selbstverständlich, da gibt es ein Antrittsverlesen und eine kurze militärische Übung. Nein, natürlich nicht.
Aber wie ist das so mit einem Berufsmilitär verheiratet sein? Da muss man schon Ja sagen zur Armee. Sonst wäre das gar nicht möglich. Sie selber haben wieder einen Arbeitsplatz, wo Sie gesagt haben, klar machen Sie Homeoffice, aber Sie müssen jetzt zum Beispiel zu Aktivradio kommen oder Sie dürfen zu Aktivradio kommen. Also eine sehr, wenn wir sagen, eine breit gefächerte Zeitstruktur in Ihrem Job. Und das hat er auch. Aber ich sehe noch nicht nur am Morgen um 5 Uhr beim Antritt zu verlesen.
Nicht nur dann, nein. Und schlussendlich habe ich mich nicht für die Armee entschieden, sondern für den Mann. Das möchte ich schon auch sagen. Und ja, es ist natürlich... Ich glaube, es ist ein Beruf, der nicht sehr bekannt ist, was die eigentlich leisten. Die leisten einen unheimlichen Dienst an die Bevölkerung, ein Engagement. Ich sage immer, es ist kein Beruf, es ist eine Berufung. Und ich weiss nicht, welchen Job das Prädikat auch noch verdient. Sie sind Tag und Nacht einsetzbar, erreichbar, arbeiten mit Freude in diesem Job, bilden junge Menschen aus, wo auch wieder einen wichtigen Job, nämlich Landesverteidigung, gewähren. Es braucht, wie gesagt, eben das viele Engagement, das Sie gesagt haben. Und ich glaube, Sie haben einfach auch nicht so eine starke Lobby in Bern. Das hat man können sehen, wo es darum gegangen ist, dass man das Rentenalter, Sie wären ja mal ursprünglich mit 58 pensioniert worden, weil Sie eben so eine Lebensarbeitszeit haben, weil Sie in den jungen Jahren 60, 80 Stunden wöchentlich arbeiten. Und dann hat man das geändert auf 60 hoch und jetzt ist das vor ein paar Jahren sogar noch angepasst worden. Man hat dann eine Wahlmöglichkeit gehabt, gewisse Jahrgänge bis 65, dass sie eben auch bis am Schluss arbeiten. Mich macht es immer ein bisschen traurig, wenn Leute anfangen zu beurteilen, die allenfalls noch nie einen Tag Militär gemacht haben oder das noch nie erlebt haben, mit so einer Person zusammen gewesen sind, weil das kann man nicht beurteilen von außen, wie viel eben Herzblut, Engagement das ist, wie viel auch Belastung ist für die Familie, weil die haben nicht einfach Kompensationszeiten. Die arbeiten einfach weiter, außer es ist ein Sonntag. Und das gibt es in der Privatwirtschaft zum Beispiel so nicht. Ich glaube, es gibt es auch sonst beim Bund so nicht. Einfach sagen, die Armee, Berufsmilitär, das ist ganz ein spezieller, toller Job, eine Berufung, ich habe es gesagt. Und ja, da braucht es natürlich als Familie einiges zu mitmachen.
Sie sind als Juristin im Kosovo gesehen?
Ja. Richtig.
Was muss ich mir vorstellen? Also, schweizerisches Recht, was hat schweizerisches Recht mit Kosovo zu tun?
Also wichtig zu sagen ist, es ist ja eben ein NATO-geführter Einsatz. Die Schweiz ist nicht bei der NATO, hat aber im Rahmen von Partnerschaft für den Frieden, wo die Schweiz mit der Neutralität kann dabei sein kann, wie auch andere Länder noch, dort ein Commitment gegeben. Dortmal 2006 waren wir mit 220 Kontingenzangehörigen gewesen, dort bei Prizren, Suvarika. Die Hauptaufgabe war eigentlich von den Infanteristen die Bewachung von christlichen Minderheiten, Klöster, auch also Fahrkontrollen, weil das natürlich die Hauptschmugglerroute ist, aus dem Balkan. Sie hatten die Bewachungsfunktionen und wir vom Stab und die Wasseraufbereitung und Sanität, wir waren eigentlich wie Zugemüse. Wir waren eine Unternehmung, eine kleine Unternehmung in dem Kosovo. Und als Juristin ist es einerseits darum gegangen, zu schauen, was sind die Truppenstatute, was, in welchem Rahmen kann die Schweiz dort mitmachen mit diesen Einsätzen, was ist, wenn vor Ort ein Einsatz gemacht würde, entspricht der immer noch der Neutralität. Ich habe natürlich immer auch Backup-Unterstützung aus Stanz. Dort ist die internationale, sind, werden die internationalen Einsätze von der Schweizer Armee koordiniert. Und ich hatte aber auch viele spannende, sonstige juristische Themen gehabt, in dem mal ein Soldat kam und sagte, ich habe gerade einen Kaufvertrag abgeschlossen über irgendetwas, wie kann ich das rückgängig machen? Ich habe jemandem geholfen, Scheidungskonvention schreiben. Es hat verschiedenste, auch arbeitsrechtliche Themen gehabt. Und wie gesagt, nicht zu vergessen, ich habe zur Hälfte etwa Legal Advisor-Tätigkeiten gemacht und zur anderen Hälfte bin ich Personalverantwortliche gewesen. Oder man muss sich vorstellen, wenn einfach eine Firma am Tag eins alle zusammen anfangen, alle brauchen eine ID-Card, um überhaupt aus dem Kontingent rauszugehen. Irgendwann brauchen alle ein Zwischenzeugnis, alle brauchen eine Qualifikation, gewisse möchten zurück an Bewerbungsgespräche, das gilt es dann immer zu koordinieren.
Was hat Ihrem Mann besonders gut gemacht? Also, wenn man das Verhältnis Frauen zu Männern anschaut in der Armee, ist es ja vielleicht etwa 1 zu 100. Und ich kann jetzt mir vorstellen, dass das in der Kosovo-Delegation sehr ähnlich war, wahrscheinlich primär Männer. Und dann kommt eine hübsche Frau daher und dann geht es los, oder? Jetzt, was hat er besonders gut gemacht, dass er sie hat dürfen nachher ehelichen?
Gute Frage. Respektive müssen wir auch noch mal ein bisschen zurückgehen. Wie gesagt, ich bin mit einer totalen intrinsischen Motivation, so bin ich sowieso, aber auch mit einer totalen Motivation und Überzeugung für die Sache in den Einsatz gegangen. Ganz ehrlich, im Nachhinein bereue ich es irgendwo, nicht Militär gemacht habe selber. Zu meiner Zeit hat es noch nicht so Frauen gehabt, die mich in das Militär, also als Beispiel hätten können, wie gewinnen. Das ist sicher heute anders. Und ich wünsche allen und tun auch unserer Tochter nahelegen, dass sie dann Militärdienst leistet. Weil ich glaube, man kann unheimlich viel profitieren, später auch für das eigene Leben und den Job. Ich bin in den Einsatz, wie gesagt, aus Überzeugung und sicher nicht irgendwie aus Überlegung, ja, eben, da trifft man dann jemanden. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist, glaube ich, einer der grössten Partnervermittlungsorte der Schweiz. Es haben alle schlussendlich einen Partner gehabt. Viele sind noch zusammen, viele sind auseinandergegangen. Man muss sich das so vorstellen, wenn man so einen Einsatz noch nicht gemacht hat. Das ist wie eine Halbgefangenschaft, eine Freiwillige. Man ist in diesem Einsatz, man kann nicht einfach raus. Ich konnte sowieso nicht Auto fahren, militärische Fahrzeuge, ich hatte die Ausbildung nicht gehabt. Ich war immer darauf angewiesen, dass ich mit jemandem raus konnte. Man war immer unter Beobachtung, als Frau sowieso. Bei 220 Kontingenzangehörigen haben wir 10 Frauen gehabt. Also man ist immer unter Beobachtung. Ich glaube, wichtig ist, dass man da einfach bei sich bleibt, authentisch bleibt und einem eben, wie gesagt, um die Sache geht. Und wenn man sich dann halt am Arbeitsplatz verliebt, dann kann es das geben, wie es ja überall kann.
Aber ich kann nicht sagen, was er besonders gut gemacht hat.
Doch, natürlich.
Es war einfach Gesamterscheinung.
Ja, ich bin noch nicht so weit gekommen. Genau. Nein, alles gut, alles gut. Nein, was er besonders gut gemacht hat, er hat einen unglaublich guten Spirit in das Kontingent reingebracht mit seiner Art. Und da komme ich vielleicht noch mal darauf zurück. Oder? Ich meine, wenn man an Berufsmilitär denkt, denkt man vielleicht so, das sind so Rambo-Typen mit kurzen Haaren. Das sind unglaublich gute Menschen. Das sind eigentlich Lehrer in Uniform. Und um das ist es auch immer gegangen, Menschen zu befähigen, zu motivieren. Und so hat er das in dem Kontingent gemacht. seine Aufgabe war Führungshilfe vom Kommandant, also vom CEO in dem Sinn, und hat wunderbar ihn unterstützt in der Führung von dem halben Jahr. Und so sind wir uns natürlich auch immer beruflich näher.
Bei mir am Mikrofon Barbara Zimmermann-Gerster. Sie ist Leiterin Sozialpolitik vom Schweizerischen Arbeitgeberverband und hat jetzt noch so ein bisschen über ihre amoröse Begebenheiten uns aufgeklärt. Vielen herzlichen Dank. Sie sind mal gefragt worden, was Ihr Traumberuf ist als Kind. Und Sie haben ganz spontan gesagt, ich wäre gerne Detektivin geworden. Warum sind Sie das nicht geworden?
Ja, das hat noch ein Zeitchen mitgeschwungen. Ich sage jetzt mal, ich bin auch an einem Informationsabend bei der Zürcher Stadtpolizei ist es gewesen. Allenfalls dort einen Weg einzuschlagen. Wäre für mich auch zur Frage oder zur Diskussion gestanden. Wie gesagt, ich habe mich bald schon für das juristische Studium interessiert. Es hat mich einfach interessiert, Recht, Gerechtigkeit, wie das häufig ist, wenn man in das Studium startet. Und bin dann in dem Sinn auf dem Weg geblieben. Aber ich sage jetzt, das Tüfteln, herausfinden, einen Foxtrail machen mit den Kindern, den Tatort schauen am Sonntagabend, auch wenn es nicht mehr jeden Sonntagabend ist, das ist natürlich noch immer hängen geblieben.
Sie sind auch bei der Pfadi gewesen? Sind Sie das auch später noch dabei geblieben oder ist das nur in jungen Jahren?
Das war bis etwa 22. Dann habe ich mich zurückgezogen und wir haben noch immer ein Pfadi-Frauentreff, jeden letzten Freitag im Monat mit 9 Frauen von dortzmal. Es findet jetzt nicht mehr jeden Monat statt. Also es findet einfach dann statt, wenn mindestens 2 können. Es ist noch 1-2 Mal pro Jahr, sicher beim Kürbisessen Ende Oktober. Und das ist immer noch wunderbar, über die alten Zeiten zu reden. Und ich würde meinen, Pfadi war etwas vom prägendsten mitunter in meinem Leben.
Sie haben gesagt, Sie schauen gerne den Tatort oder wenigstens ab und zu. Ich habe früher auch zu den Tatort-Fans gehört. Das musste sein, am Sonntag zu oben. Und seit das zu einer Belehrbarkeitsstube geworden ist, man will mir immer etwas belehren, sei es im sozialen Umfeld, sei es im wirtschaftlichen Umfeld. Man will trennen zwischen den Bösen. Böse sind das mal nicht Verbrecher, sondern das sind irgendwie Wirtschaftsmagnaten, die schon a priori sowieso böse sind. Also irgendwie fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl. Man sucht auch Detektiven oder Detektivinnen so aus, dass sie irgendwie einen sozialen Anspruch erfüllen. Die haben noch Kinder und Grosseltern und alles zusammen und haben immer Lampen und Probleme. Und da sage ich immer, Probleme habe ich eigentlich selber genug, die muss ich mir nicht noch am Sonntag zu Abend antun. Wie empfinden Sie den Tatort, was sich so verändert hat in den letzten, sagen wir vielleicht 20 Jahren?
Gut, ich sage, schön ist es doch, dass es immer noch ein paar von den ursprünglichen gibt, wie zum Beispiel das Team München oder Münster. Dass es Veränderungen gibt in den anderen Teams, finde ich halt auch einen Zeitfaktor. Sehe ich jetzt nicht gleich wie Sie. Ich kann es nachvollziehen. Ich schaue es vor allem und hoffe mir einfach, dass es viel Action gibt, einen guten Mord, eine gute Aufklärung.
Eben, aber das habe ich das Gefühl, das findet einfach wirklich nicht mehr statt, sondern das Drumherum ist viel, viel intensiver geworden. Und ich habe das Gefühl, 3 Bücher werden gar nicht bewilligt bei einem Tatort, wenn sie nicht irgendwie am Zeitgeist entsprechen. Der Steiner, berühmter Regisseur von der Schweiz, hat mal ganz ein verzweifeltes Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich komme kein Geld mehr über, weil ich lasse mich nicht vom Zeitgeist modulieren oder moderieren, wie auch immer. Man sagt mir, ich muss jemand Übergewichtiges drin haben, ich muss mindestens so viele Frauen drin haben, ich muss mindestens so viele Männer drin haben, ich muss so viele queere Leute noch berücksichtigen und so weiter. Und wenn ich nicht über alles höchlich machen kann, dann komme ich von der Filmförderung gar kein Geld mehr über. Also das ist ja schon noch speziell, oder?
Ja, es ist wahrscheinlich so ein Zeitgeist, der da durchdringt. Und wie gesagt, grundsätzlich versperre ich mich nicht neuen Themen oder gewissen Wellen. Sicher macht es Sinn, zu schauen, mit Bedacht, wie sehr man das überall einflüssen lassen und zur Diskussion machen. Ich tue jetzt gerne die nächsten Tatorte mal unter den Augen, wie Sie mir jetzt geschildert haben, anschauen. Es ist, bei mir hat es jetzt noch nicht überhand genommen. Ich war wirklich immer noch eigentlich für den Krimi dort gewesen. Aber dass so Sachen sind und man viele eben Voraussetzungen muss erfüllen, erlebe ich zum Beispiel jetzt im Job, wenn es darum geht, in diesen Bundeskommissionen die Mitglieder zu besetzen, dass man eben alle Landesteile berücksichtigt, dass man alle Geschlechter berücksichtigt, dass das in der Bundesverwaltung allgemein ein riesiges Thema ist, das stelle ich so auch fest.
Jetzt gehen wir doch ein bisschen zum Sozialversicherungswesen über, nämlich Ihr Steckenpferd, Ihr Beruf, den Sie dafür unter anderem leben. Als Leiterin von der Sozialpolitik vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. 13. AHV. Also AHV hat es jeden Monat gegeben. In unserem Kalender gibt es 12 Monate, also habe ich 12 AHVs bekommen. In der Wirtschaft hat sich irgendeinmal das eingeschlichen, dass man sagt, es gibt einen 13. Lohn oder der wird aufgerechnet auf 12 und anteilsmässig ausgezahlt, dann sind es halt nur 12. Aber irgendwie hat sich das eingeschlichen in die ganze Situation. Jetzt haben wir das auch in der AHV. Es ist aufgrund von einer Initiative und die Initiative ist gut angenommen worden. Aber die Initiative hat nur gesagt, es gibt einen 13. AHV, hat aber nicht gesagt, wie man das finanzieren will. Die Kosten irgendwann zwischen 4 und 6 Milliarden. So ganz genau weiss es noch niemand. Das werden wir dann sehen, je nach der Altersstruktur, die sich halt dann wird ergeben wird. Wie ist es möglich gewesen, dass die Politik, die gegen die 13. war, wenn man mal sagen, versagt hat, es ist von der breiten Masse akzeptiert worden. Also wir haben die 13. AHV jetzt. Und Verbände, jetzt Arbeitgeberverbände, sind eher der gegenteiligen Meinung und haben gesagt, wir wollen nicht noch mehr Sozialgelder ausschütten. Genug ist genug. Die Bevölkerung hat sie aber nicht entsprechend begleitet.
Ich glaube, bei dieser 13. AHV-Rente, bei dieser Initiative, die ist einerseits clever formuliert und perfide zugleich. Indem sie eben, wie Sie es gesagt haben, die Finanzierung nicht aufgezeigt hat. Wir haben das versucht, in unserem Abstimmungskampf, in unzähligen Schreiben, Podiumsteilnahmen, Fernsehradiosendungen. Wir haben natürlich auch in dem Sinn eine schwierige Zeit gehabt, die wahrscheinlich dieser Initiative unheimlichen Schub hat geben konnte. Sie ist ja im 19. lanciert worden, vor Covid, vor der Bankenrettung, vor dem Ukraine-Konflikt, vor der Teuerung. Und das ist wichtig, weil mit dem haben sie nachher immer argumentiert. Das war zu dem Zeitpunkt kein Thema gewesen. Und die ist lanciert worden. Wir haben die sehr, sehr wohl von Anfang an ernst genommen. Man hat immer gesagt, wir sehen Bedürfnisse, wir sehen, dass wir tiefe Renten etwas geben soll, unterstützen, helfen. Wir wollen das im Rahmen der AHV 26 machen, in einer Gesamtbetrachtung, weil die AHV ist ja jetzt nicht nur wegen dieser 13. in Schieflage, sie ist so oder so ab 2030. Dass es überhaupt bis 2030 positive Resultate gibt, ist auch nur, weil wir die AHV 21 angenommen haben. Die Frauen arbeiten ein Jahr länger, die Mehrwertsteuer ist erhöht worden. Und wie gesagt, der Mix von der Weltlage, von der schweizerischen Situation, von der Perfide, von dieser Initiative hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen dazu bewogen worden sind, zu sagen, jetzt bin ich dran, das Geld ist so nah bei mir, wieso soll ich überhaupt Nein sagen? Und wie gesagt, wir haben es versucht und ich möchte da schon betonen, dass es ein, die AHV ist eine Volksversicherung, es ist ein politisches Anliegen, es ist ein Anliegen auch, oder soll sein von der Politik, von der bürgerlich-liberalen Parteien, dass die Unterstützung respektive eben für ein Nein sich stark machen. Da, glaube ich, hätte sicher mehr noch passieren können. Wir haben es versucht von Seiten Arbeitgeberverband. Wir haben aber auch wollen aufpassen, denn je mehr und stärker wir allenfalls unser Gewicht legen, könnte es in ein Ja gehen, weil man sagt, ja, die Arbeitgeber mögen es nicht gewinnen und um das geht es überhaupt gar nicht. Und das ist schon schwierig gewesen, dass man manchmal gar nicht können, die Erklärung bringen eigentlich, weil man ist schon vorher wie abblockt worden. Zumal, ja, Kampagnenorganisation, wir haben keine eigene, die liegt bei Economy Suisse. Da ist sicher auch etwas, was man noch jetzt über Bücher.
Sie haben gesagt, das Ding ist perfid. Also, es ist noch schwierig, so etwas zu sagen. Oder? Wir haben seit 2019 Zeit gehabt, um sich darauf vorzubereiten. Im 2024 ist nachher darüber abgestimmt worden. Also 4-5 Jahre Zeit gehabt, um sich gewisse Überlegungen zu machen. Wenn ihr sagt, AHV-Reform 26, also sowieso, man will etwas machen, dann hättet ihr ja können irgendeinen Text formulieren, der gewisse Sachen vorgezogen hätte und als Gegenvorschlag einbringen. Das ist aber nicht gemacht worden, sondern man hat eigentlich die Füdlibacken zusammengeklemmt und gesagt, hoffentlich kommt das gut. Und das war es nachher. Es ist nicht gut gekommen. Also je nach aus dieser Sicht. Also aus ihrer Sicht ist es nicht gut gekommen. Und umgekehrt muss ich tatsächlich auch sagen, wenn der Staat wächst wie wahnsinnig, oder? Wirklich brutal. Also wir sind irgendwie bei Staatsausgaben von 280 Milliarden, bei einem Bruttoinlandprodukt von etwa 800 Milliarden. Wir haben ein Wachstum, das sich in 10 Jahren etwa verdoppelt hat. Also wirklich, man kommt gar nicht mehr raus, wie Geld ausgegeben wird, schnell, dass nachher die sagen, eigentlich will ich etwas von meinem Steuerfranken, von meinen Investitionen, von meinem Arbeitsleben, will ich eigentlich zurückhaben. Also es ist eigentlich nicht das korrekt, dass es ist. Und wenn man bei der AHV etwas mehr ausgibt, dann soll man es halt an einem anderen Ort abzwacken. Also wenn man daran denkt, dass in der Schweiz Subventionstätigkeit etwa 60% vom Staatshaushalt ausmacht, dann wäre es halt mal vielleicht möglich, die 4, 5, 6 Milliarden rauszutüfteln, bei sinnlosen Subventionen gemacht wird, aber es wird nicht gemacht. Also die Politik macht das nicht und der Arbeitgeberverband macht das anscheinend auch nicht. Also ich wüsste nicht, dass der Arbeitgeberverband mal irgendein ist, der herkommt und hat gesagt, das sind die 7'000 Subventionen, die es in der Schweiz gibt, und die 281, die wollen wir eigentlich ersatzlos streichen, damit Gelder zur Verfügung sind von unseren Bürgern in die Breite raus und nicht von irgendwelchen spezialisierten Kommissionen, Kultur, was auch immer. Was ich nicht sage, man soll es generell abschaffen, aber überarbeiten und Gelder einsparen. Und dann hat man ja das Geld an und für sich für die 13. AV und muss die ganz grosse Diskussion eigentlich gar nicht führen. Woher kommt das Geld?
Gut, das waren jetzt ein paar Themen gewesen. Vielleicht vorab 2019. Was hat die Wirtschaft gemacht oder die Arbeitgeber in diesen 4 Jahren, bis sie gekommen ist? Also ich will schon noch mal erinnern, wir hatten Covid und ich weiss nicht, jeder, der sich noch mal an Covid erinnern, wird wahrscheinlich auch gewusst hat, dass wir dort ganz andere Probleme hatten. Nämlich, man hat nicht gewusst, was der Virus anstellt, was der mit einem macht, was mit dem Land macht, mit der Wirtschaft macht. Wir haben wirklich ganz andere Themen gehabt, wie können wir Unternehmungen retten, damit wir die Wirtschaft aufrechterhalten behalten, damit die einen Lohn weiterhin zahlen können, darum auch die Kurzarbeitsentschädigungen für die, die nicht arbeiten konnten. Man hat da ganz andere Themen gehabt. Denken wir an die ganze Pflege, wo die Menschen in den Intensivstationen hatten. Dass man da jetzt nicht gerade an eine Initiative denkt, die dann mal irgendwann kommt, ist wahrscheinlich auch naheliegend. Ich habe gesagt, wir haben sie ernst genommen. Wir haben selbstverständlich ich Verständnis für Rentnerinnen und Rentner, die es nicht einfach haben, die müssen mit wenig Geld zu Schlag kommen. Das ist ein Thema, ja. Es ist leider nicht das ideale Thema mit der 13., weil das eine Gusskanne ist, ja. Da haben wir ja die Motion Mittler und Rieder gehabt, die im politischen Prozess war, wo man gesagt hat, man schaut eben nur die tiefsten Renten an, die man würde anpassen würde. Da hätte man vielleicht im Nachhinein gesagt, anders können sollen reagieren. Oder es ist jetzt ein bisschen schwierig, es geht mir nicht um eine Schuldzuweisung. Ich sage nur, was ich bemerkt habe, warum die Initiative so eine Chance hatte, wo wir seitens Arbeitgeber, seitens Politik noch mehr hätten können machen. Und jetzt ist ja wichtig, dass man das für die Zukunft in die Hand nehmen und umsetzen.
Genau, also Finanzierung. Und meine Frage war, könnte man nicht mal die ganze Subventionspolitik vom Staat anschauen, insbesondere auch vom Bund, und eigentlich knallhart dahinter gehen und sagen, das braucht es nicht. Also, und vor allem ohne Tabus, wirklich keine Tabus. Also jetzt, wenn ich einen Bauer anschaue, der im Flachland arbeitet, und ich schaue einen Bauer, der 45 Grad hängen muss bearbeiten, dann ist das einfach nicht der gleiche Bauer. Und der, der 45 Grad hängen muss bearbeiten im Berggebiet, der braucht es tatsächlich auch. Und dass der nicht so wahnsinnig viel rausholen kann, das glaube ich sofort. Jetzt beim Flachlandbauer wird die schnell den Beweis eigentlich gebracht hat, dass er die gewaltigen Subventionen wirklich braucht. Und da gibt es aber noch ganz viele andere Subventionen. Also da lenkt man sich an den Kopf, was alles subventioniert wird. Oder? Auch die Unterorganisationen vom Bund, die es gibt, die wieder Subventionen verteilen, nachher muss man sagen, hallo, wann habt ihr das erfunden? Das darf ja einfach gar nicht sein. Sind ihr bereit, vom Arbeitgeberverband mal tatsächlich in dieser Subventionspolitik aktiv zu werden und zu sagen, wir wollen die vielen, vielen Milliarden Subventionen näher untersuchen und wir werden Positionen und Stellung nehmen und sagen, die braucht es und die braucht es nicht.
Also, was wir wollen machen im gesamten Diskussionsthema von der Finanzierung, ist selbstverständlich alles anschauen, damit wir die beste Möglichkeit haben, wie wir eben nicht nur die 13. finanzieren können, sondern die gesamte AHV auf stabile Beine bringen. Und ja, da braucht es alle Betrachtungen, wo man einsparen kann, wo es Potenzial gibt. das bezüglich der Subventionen, jetzt einfach noch, wenn wir so ein bisschen Kompetenzen thematisch auch bleiben, weiss ich jetzt nicht, ob das in erster Linie am Arbeitgeberverband seine Arbeit ist. Ich habe vorher gesagt, mit Arbeitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik. Dass man es anschauen soll, dass auch die Politik das anschauen soll, selbstverständlich. Alles
aber ihr merkt ja, dass ihr euch auf die Politik nicht mehr verlassen könnt. Also heisst das, jetzt müssen wir ausscheren, oder?
Das würde ich so auch nicht sagen. Und das, also, wenn das mich so verstanden hätte, dann wäre das falsch gewesen, dann möchte ich das korrigieren. Im Gegenteil. Ich glaube einfach, wahrscheinlich jeder Politiker, alle wir, müssen uns die Frage stellen, wo wollen wir, was braucht es, um dort hinzukommen und wie kann ich die Menschen für das überzeugen? Das ist ja das, was ich mir jetzt in meinem Ressort überlege für die Sozialpolitik der Zukunft. Wie können wir wieder mehr Vertrauen in die Bevölkerung auch überkommen für die Säulen, für auch die Wirtschaftlichkeit von diesen Säulen, mehr Aufklärungsarbeit zu machen, mehr Bildung auch machen in diesem Thema. Ich sehe es ja selber bei mir auch. Ich habe mich auch noch nicht seit Anfangs an mit dem Thema beschäftigt. Und es ist so wichtig,
aber ich bleibe, mir denkt immer, die bleiben wahnsinnig elitär, die bleiben wahnsinnig so universitär etc. Man versteht euch gar nicht, ihr tut so in die Breite schlagen und sagen, ja, tut mir erklären, warum und wieso und was ihr alles berücksichtigen wollt. Aber kommen doch mal mit ganz konkreten Sachen. Ich meine, die Linken sind mit der 13. AHV ganz konkret und brutal mit etwas hinterhergekommen. Das hat jeder begriffen, hat vielleicht Finanzierung nicht begriffen, aber er hat es fassen und hat Ja oder Nein können sagen dazu. Und jetzt kommen die Verbände und reden und reden und reden. Und nachher, wenn ich die Leute frage, hast du verstanden, was jetzt der Verband will und was er gesagt hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin nicht rausgekommen. Oder? Also, wieso fürchtet ihr euch, so konkret zu werden? Oder? Weil, was passiert im Moment? Die Umverteilung von den einen zu den anderen wird immer wie unverschämter, sie wird immer wie stärker. Nehmen wir das Krankenkassenwesen, wo man will, dass es eigentlich von einer Prämie weggeht zu einer Steuer. Das heisst, wer Haufen verdient, soll gefälligst auch die Krankenkasse zahlen von den anderen. Aber das ist nicht nur dort, ist das der Fall, sondern das ist ein Trend, der ganz gefährlich ist. Und jetzt komme ich wieder zum Arbeitgeber. Wenn das so weitergeht, dann sagen die Arbeitgeber, die können mich blosen. Ich gehe auf Mallorca, gehe Ferien machen. Ich habe ein bisschen Vermögen, das reicht. Die 200'000 Franken, die ich habe, da kann ich 10 Jahre lang auf Mallorca in einem Hütchen leben. Dann gibt es keine Arbeitgeber mehr, dann gibt es keine Arbeitgeberverband mehr und dann gibt es aber auch keinen Arbeitgeberverband von den Arbeitgebern mehr. Also irgendwie, die Arbeitgeber haben ein bisschen, und ich sage es jetzt deutsch und deutlich, einfach die Schnauze voll, oder?
Das würde ich jetzt also so nicht unterschreiben. Ich glaube, wir sind engagiert in unserem Thema. Wir haben ja nicht nur die Sozialpolitik, wir haben noch EU-Dossier, wir haben weitere Themen, wo wir unsere Meinung geben und sehr daran interessiert sind, dass es der Schweiz gut geht. Oder man muss schon sehen, ich sage seitens Gewerkschaften, vielleicht auch linken Parteien, ist es natürlich viel attraktiver, mal einfach Forderungen zu stellen. Wenn wir würden sagen, ja, eben flexibilisieren wir das eine oder das andere und nur ein bisschen Angst könnte sein, es könnte ein Schutz weggehen, eben die Vollkasko-Mentalität, dann gäbe es wahrscheinlich einen grossen Aufschrei. Wir müssen es ganz anders angehen, unsere Themen. Man kann uns ja auch gar nicht so telquel mit den Gewerkschaften vergleichen. Und ich meine, am gleichen Sonntag war schon die Renteninitiative gewesen. Ja, sie ist nicht angenommen worden. Vielleicht war sie falsch formuliert gewesen, vielleicht war sie zu kompliziert gewesen, vielleicht hat die Schweiz, ist sie noch nicht parat für eine Flexibilisierung. Aber im Thema eigentlich genial, weil wir werden immer älter. Vielleicht braucht es, wie gesagt, einfach noch mehr Zeit für unsere Themen und noch mehr Aufklärungsarbeit. Und da sind wir dran. Und nochmal, wir machen unsere Hausaufgaben jetzt nach diesen Abstimmungen. Es geht ja auch noch weiter in die zweite Säule, wo wir noch darüber reden können, wo es genauso wichtig ist, dass wir vorwärts schauen und uns eben für eine starke Sozialpolitik engagieren.
Es gibt einen berühmten Spruch, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Oder? Das wäre eigentlich noch schön. Oder? Genau. Und mir denkt, in der Schweiz die Politik geht langsam in eine ähnliche Richtung. Stell dir vor, es gibt Steuern und keiner muss sie mehr bezahlen. Oder? Und das wird irgendwie nicht zu wenig klar, wird das in die Öffentlichkeit rausgedreht. Also man müsste eigentlich mal den Unternehmer ein Kränzchen winden und man muss endlich auch die Linken dazu bringen, das Unternehmertum wieder stärker zu unterstützen, weil sie nämlich sonst gar kein Klientel mehr haben, weil niemand mehr arbeiten kann. Also es ist ein bisschen absurd, jetzt zu sagen, das Gleiche geht jetzt wieder in die BVG-Reform 2024. Also sie heisst BVG-Reform 21, glaube ich, oder? Aber wird im 24. Ist es ja spruchreif. Und dort ist es jetzt nicht eine Versicherung im Sinne von der Politiker, sondern jetzt sind ihr im Boot, die ganze BVG-Reform unter Dach und Fach zu bringen. Und es sieht eigentlich nicht so gut aus. Also auch dort, einmal mehr, könnte es sein, dass ihr wieder aufs Dach bekommt und tatsächlich einmal mehr verlieren. Also man kann sagen, bei dieser AV-Geschichte haben wir doppelt verloren. Also einerseits ist die 13. gekommen, nachher die Altersreform ist nicht angenommen worden und jetzt geht es um die BVG-Reform. Also man sagt, die BVG fußt aus den 80er Jahren und muss jetzt dringend in den 20er Jahren von dem neuen Jahrhundert revidiert werden. Wie sehen die Chancen, dass das klappt?
Sehr gut und intakt, dass das klappen kann. Umfragen zeigen auch aktuellere, dass Befürwortung da ist. Ich glaube, es braucht...
Also die aktuellen Umfragen sprechen gegen euch?
Vom GFS ist aber etwas...
Es sind viele, die fragen, aber jetzt Sotomon und so weiter und so fort, es sind neue Befragungen vorhanden, die eher auf die Seite gehen. Es gibt zwei Befragungen. Die eine Befragung funktioniert folgendermaßen. Findest du es gut oder findest du es schlecht? Ohne, dass man informiert, um was es geht. Sondern man will schauen, sind die Leute überhaupt informiert, was bei der BVG-Reform Grundlage ist. Nachher gibt es eine zweite Befragung. Da hat man die Leute Pro- und Kontra-Argumente hergelegt. Da haben sie eine Zeit gehabt, das zu lesen und zu verstehen. Und hat sie nachher nochmal gefragt. Aufgrund von dieser Information. Und dort ist wieder ähnlich, wieder bei der AV-Abstimmung, die Leute eigentlich dagegen und werden das Ding Bach abschicken.
Also nochmal, ich glaube, es braucht viel Erklärungsaufgabe, was bei dem BVG eben ansteht. Und Sie haben es gesagt, das Gesetz stammt aus den 80er Jahren. Es ist nie angepasst worden. Es braucht dringend einen Refresh, eine Modernisierung. Dann haben wir noch die gleichen Arbeitsformen wie in den 80er Jahren. Nein, wir arbeiten ganz anders. Die Frauen partizipieren stark und mehr im Arbeitsleben. Wir haben viel Teilzeit. Das BVG stammt aus den Jahren der Einverdienerzeiten des Mannes im Beruf. Und das müssen wir dringend ändern. Und ich rufe jede Frau, jede junge und jung denkende Frau an, die auch Kinder und Töchter hat, es ist jetzt der Moment da, um mit dem Senken der Eintrittsschwelle und eben dieser Anpassung des Koordinationsabzugs viel mehr mehrfachbeschäftigte Teilzeitler, weil sie eben geringere Löhne haben, geringere Löhne auch im BVG zu versichern, dass die Leute mit 65 Jahren Rente haben, was sie teils heute nicht haben. Ich will weg von dem Gender Pension Gap und dass die Frauen können sagen, ich habe eine zweite Säule dann, und das ist mir ganz wichtig, wir haben ein super funktionierendes Drei-Säulen-System in der Schweiz. Ausland beneidet uns um das. Wir haben eine gute erste Säule, die extrem wichtig ist. Wir
mit der 13. Anfang jetzt, ja.
Wir haben eine zweite Säule und wir haben eine dritte Säule. Und ich ermutige alle, sich auch eine vierte Säule anzulegen, indem sie einfach jeden Monat etwas Kleines auf die Seite tun. Ich glaube, wir müssen einfach wieder viel mehr auch in die Eigenverantwortung gehen. Jeder soll für sich schauen, dass er auf eine Rente kommt, wo er im Alter leben kann.
Die Reform ist unter den Frauen sehr umstritten. Also Allianz F sagt jawohl. Wir wetten die gerne. Und die SP ist der Bremsklotz und sagt, kommt gar nicht in Frage. Gewerkschaften ebenfalls. Also das Frauenargument, das wird neutralisiert, weil da kommt die Allianz F und sagt, jawohl, du musst ja stimmen. Und dann kommt die SP und sagt, nein, du musst nein stimmen. Und damit wissen eigentlich auch die Frauen nicht mehr, was stimmt jetzt eigentlich.
Da muss ich jetzt also stark widersprechen, wenn sie jetzt alle Frauen würden der SP oder der Grünen zuschreiben. Es hat wahnsinnig viele tolle FDP, SVP, GLP, Mitte-Frauen, die unheimlich engagiert sind, auch in der Wirtschaft, die sagen alle Ja zum BVG. Die Allianz F sagt Ja zum BVG. Bäuerinnen sagen Ja zum BVG. Es ist ein riesen Population eben von Frauengruppen auch, die ja zu dem BVG sagt, weil eben genau die Frauen können profitieren. Es geht mir jetzt auch nicht darum, Männer und Frauen gegeneinander auszuspielen. Es geht mir darum, das BVG zu modernisieren. Auch, und das ist mir ganz wichtig, was die älteren Mitarbeitenden anbelangt, indem man eben die Abzüge glättet. Wir hören immer wieder von der Gewerkschaftsseite, oh, die bösen Arbeitgeber, die älteren Mitarbeitenden werden gekündigt, sie sind zu teuer, sie sind zu teuer, sie sind zu teuer. Und wenn wir mit den Arbeitgebern reden, und das machen wir, dann ist es genau, weil die Sozialversicherung, die Sozialabgaben gerade in der zweiten Säule teuer werden.
Können wir das schon schnell konkretisieren? Also die Jungen, die würden auf 9% ansteigen.
Bis 25, ja.
Ab 25, glaube ich, oder? Ganz genau. Und die Älteren kommen ab auf
14%.
Auf 14% von heute 18%
ja.
Oder so, oder?
Ja.
Genau. Also Ältere werden ein bisschen entlastet und die Jüngeren müssen eigentlich ein bisschen mehr zahlen. Das BVG sollte ja genau das nicht machen, die Umlagerung von Jungen auf Alte. Und wenn man ja das macht, dann ist ja das eigentlich ein Missbrauch. Eine Art Versicherung ist das plötzlich, wo eine Sozialversicherung, wo alle einfach einzahlen und es wird halt dann so viel gezahlt, wie es gebraucht wird. Die Idee vom BVG ist eine ganz andere. Der zahlt, bekommt nachher das, was er eingezahlt hat. Und jetzt würde er das ja eigentlich mit Füßen treten.
Also ich meine, es spart noch immer jeder für sich und indem die Jüngeren dann höhere Sparabzüge haben, haben sie auch in dem Sinne in dieser Zeit mehr ihrem BVG. Es ist natürlich allen eben frei gelassen, auch noch selber weiter zu sparen. Es geht, oder wichtig ist vielleicht einfach auch, was man vorausschicken muss. Es ist ein politischer Kompromiss, die BVG-Reform. Und ich weiss, es gibt auch Pensionskassenexperten, die kritische Punkte sehen. Das kann man selbstverständlich in der Technik. Aber es ist das, was die Politik hat können machen in der heutigen Zeit. Und man muss nicht meinen, dass wenn man Nein sagt zu dieser BVG-Reform, dass ein halbes Jahr später eine bessere Reform da ist. Da geht es wieder länger. Wir haben weitere Umverteilung. Wir haben weiter Frauen oder allgemein Niederlöhner, die nicht reinkommen. Wir reden von einem Schlag 100'000 Salär, die in das BVG kommen. Wir sind doch daran interessiert, an jedem, der in die zweite Säule einzahlen kann, um später eine Rente zu haben. Der Arbeitgeber zahlt noch obendrauf. Das ist das, was ja teils bei uns auch Kritik intern gegeben hat. Aber wir nehmen die Sozialverantwortung wahr. Es ist jetzt der Moment für die BVG-Reform.
Der Umwandlungssatz wird ja auch angepackt jetzt mit dieser BVG-Reform. Und da haben jetzt einfach viel Angst, dass ihr Umwandlungssatz oben runterkommt. Und das hat etwas zu tun mit der monatlichen Auszahlung. Oder? Der Umwandlungssatz, das bedeutet, wenn ich vorher X bekommen habe, komme ich nachher X minus Y, ich komme weniger rüber, weil der Umwandlungssatz wird abgesetzt. Und ja, da sind vielleicht viele, die aus der genau gleichen Überlegung wie bei der AV 13. gehen und sagen, und jetzt bin ich dran, ich lasse mir sicher nicht meinen Umwandlungssatz runter und komme plötzlich weniger rüber.
Wichtig ist zu sagen, dass die aktuellen Renten nicht angelangt werden. Das betrifft also die Rentnerinnen und Rentner überhaupt nicht. Die kommen weiterhin ihre BVG-Renten über.
Also wenn wäre der Schnittpunkt, wenn es das würde angenommen werden,
oder
die schon drin sind, die werden nicht tangiert, also die kommen immer noch gleich viel über und die nachher, wo würden ab einem gewissen Zeitpunkt eintreten, die werden tangiert.
Es gibt dann einfach Übergangsfristen, es gibt ja auch noch Abfindungen in dem Sinn für 15 Übergangsjahrgänge, wo man schaut, dass die abgefangen werden. Es ist so, dass viele ja bereits in umhüllenden Kassen sind. Pensionskassen, das heisst ein Obligatorium und eben ein Überobligatorium haben. Und dort haben die Pensionskassen schon können den Umwandlungssatz anpassen, immer natürlich mit dem Stiftungsrat zusammen, der ja paritätisch zusammengesetzt ist. Und dort sind viele schon runtergekommen. Es geht eigentlich nur noch um die obligatorischen BVG-Kassen, die eben dringend den Umwandlungssatz anpacken müssen, weil im Moment eine Umverteilung passiert, von der Aktiven zu der Passiven. Und das ist nicht korrekt im BVG. Und, oder dass nicht jeder bei einer Reform kann gewinnen, ist leider auch Tatsache. Aber wir müssen langfristig denken und die Mehrheit profitiert von dieser BVG-Reform.
Was sicher dafür spricht, jetzt aus der Sicht der ärmeren Leute, ist, dass der Koordinationsabzug von fast 26'000 Franken auf 20% vom Lohn oben runtergeht. Also wenn ich es richtig verstehe, verstehen, wenn jetzt jemand 50'000 Franken verdient, plötzlich in diesem BVG drin ist, dann wären das Maximum 10'000 Franken, die unversichert sind.
Genau. Und 40'000 Franken werden versichert.
Wären versichert. Die BVG-Geschichte ist eine komplizierte Sache. Und was macht jetzt der Arbeitgeberverband, dass ich das auch checken? Also ich habe jetzt ein bisschen einlesen, oder dürfen einlesen ein bisschen, heute vor diesem Gespräch. Und habe es jetzt einigermaßen geschnallt, aber glaube ganz noch nicht. Ich habe viele Pro-Argumente und viele Gegenargumente. Welches sind wirklich in einer Minute gesagt, die wichtigen Pro-Argumente, dass wir wissen, wir müssen das ja in die Urne legen?
100'000 neue Saläre werden die BVG versichert und haben später eine höhere Rente. Die älteren Mitarbeitenden werden den Arbeitsmarkt attraktiver gemacht. Die Umverteilung wegen dem Umwandlungssatz von Jung zu Alt wird gestoppt. Es gibt Übergangsgenerationen, die entschädigt werden. Die heutigen Renten werden nicht angelangt. Das spricht für ein Ja zur BVG-Reform. Unsere Vorkampagne hat gestartet. Sie können sich informieren auf der Homepage Ja BVG. Es hat dort auch Anschauungsbeispiele. Ein Besuch empfiehlt sich auf alle Fälle, um sich gut zu informieren.
Eine Frage habe ich. Man kann sich ja beim BVG entscheiden, will ich eine Rente oder will ich eine Auszahlung haben. Und jetzt mache ich ein Beispiel. Es entscheidet sich jemand für eine Rente. Und einen Monat, nachdem er die erste Rente bekommen hat, stirbt er. Was passiert jetzt mit dem Geld?
Dann kommt es natürlich darauf an, hat er hinterlassene Personen, dass die etwas überkommen.
Und aber wenn ich mich für eine Rente entschieden habe, ja, kommen die gleich noch etwas über? Also die Problematik ist ja, nehmen wir an, es kommen etwa 200'000 Franken aus dem BVG über. Jetzt entscheidet er sich für eine Rente und dann kommt er, je nach Kapitalisierungssatz halt x kommt er über pro Monat. Aber man kann sich nur einmal im Leben entscheiden, entweder will ich eine Rente oder ich will eine Auszahlung. Jetzt entscheidet sich für die Rente. Und damit ist bei vielen ist das nachher verwirkt. Oder? Also nach einem Monat stirbt er und die Familie schaut in die Wäsche.
Gut, es gibt natürlich immer harte Fälle. Wir haben vorher die Vollkasko-Mentalität angesprochen. Die werden wir nie immer überall überkommen. Es kann auch sein, dass die Person bis 90 lebt und bis dann ihre Rente bezieht.
Aber ich muss mir das Ganze bis swisslos anmelden an einem für sich, oder? Irgendeine Lotteriefonds machen. Also noch einmal. Nehmen wir ein Ehepaar, das Kinder aufgezogen hat, das bescheiden gelebt hat und sagt, okay, die AV und deine Renten aus dem BVG raus, das lenkt uns gerade knapp, dass wir durchkommen. Und jetzt stirbt der Mann einen Monat, nachdem er das bezogen hat. Und jetzt fällt, ich glaube, einmal bei den meisten, es ist glaube ich, von Kasse zu Kasse ein bisschen verschieden, aber bei den meisten wird es nachher wegfallen und dann steht doch die Ehefrau da und die hat keine Chance mehr. Die muss nachher im Prinzip armengenössig werden.
Gut, also das sind jetzt wieder Einzelfälle, die wir diskutieren. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass eben hinterlassene Renten ausgesprochen werden. Man müsste es sicher von Kasse zu Kasse anschauen. Wichtig ist, und wir hoffen ja, dass die Frau vielleicht auch noch einen Job hat daneben und eben auch noch eine erste und zweite Säule hat. Das ist das, wo wir möchten, die Leute begeistern, dass eben alle arbeiten. Der Arbeitsmarkt braucht die Leute, wir haben einen Fachkräftemangel. Und dass dann eben die nicht armengenössig werden muss. Und wenn sie virtuale Strick fallen, dann gibt es Möglichkeiten in der Schweiz, um diesen Leuten zu helfen. Aber wie gesagt, das sind jetzt Einzelbeispiele, wo man natürlich Hunderte und Tausende könnten miteinander diskutieren und schlussendlich.
Also, wenn wir jetzt Ukrainer wären und wir müssten in den Krieg ziehen und die Hälfte der Männer würde nicht mehr zurückkommen, dann würde das wohl ins Gewicht fallen. Klar, ist jetzt eine überspitzte Situation, aber ich finde, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, dass jemand ein Leben einzahlt, er entscheidet sich für die Rente und geht in mehr oder weniger in eine Lotterie, ist das für meine Familie gut oder nicht. Aus diesem Grund werden sehr viele Leute Geld aus dem System rausziehen, weil sie sagen, ja, erstens weiss ich nicht, wie lange sie leben, zweitens traue ich diesen Kassen eh nicht mehr, was sie da machen. Also, beziehe ich das Geld. Beziehen. Und an und für sich wäre ja die Kassen interessiert daran, vermutlich an Leute, die möglichst langfristig dabei bleiben.
Das ist selbstverständlich ein Thema für Pensionskassen, wie sie auch mit ihren Versicherten eben informieren, wie sie mit ihnen umgehen. Die Möglichkeit, Sie haben es gesagt, vom Kapitalbezug besteht. Das sollen die Leute auch wieder gestützt auf die Umstände selber entscheiden. Es ist unser System, das wir so haben, das so bewährt ist mit der Pensionskasse. Also von dem her, oder wenn eventuell irgendwie, ja, das wir müssen das nehmen, was da liegt.
Also, wenn ich einen Wunsch äußere, wenn ihr mal wollt, eine Gegenkampagne starten und vielleicht bei dieser BVG-Reform, wenn es nicht klappen sollte, nehmt diesen Punkt auf, dass jemand, auch was sich für die Renten entscheidet, wenn er früh stirbt, dass er gesetzlich eine Chance hat, dass die Familie, die Ehefrau oder wer auch immer, trotzdem noch etwas bekommt und nicht einfach ohne da steht. Also ich kenne so Fälle, wo man muss sagen, es ist absolut verrückt, was dort passiert ist. Dass die, vor allem hat es jetzt Frauen getroffen, natürlich früher eben alleinverdienende der Ehemann. Und das ist genauso schreiend ungerecht, wie wenn Frau direkt kein BVG bekommt. Tun wir noch mal ganz kurz eigentlich erklären. Also die AV, haben Sie gesagt, das ist eine Volksversicherung. Und das überlassen Sie den Politikern.
Das kann man auch nicht so sagen. Es ist einfach ein Volksanliegen, wo die Politik im Leid ist, das Volk eine Art, also aufzuklären oder ja, zu informieren, was passiert und wenn es eben um die Abstimmung auch geht.
Und jetzt gehen wir zum BVG über und dort haben wir gesagt, das ist jetzt eigentlich nicht mehr politisch, sondern es ist jetzt, der Arbeitgeber ist jetzt gefragt, wie will er das organisieren? Und trotzdem gehen ja Politiker voll in Fahrt. Also die Gewerkschaften gehen in Fahrt, die SP geht in Fahrt, voll, obwohl sie können sagen, ja, uns ist eigentlich das Wurst, weil es ist ja den Arbeitgeber eher ein Problem.
Es ist selbstverständlich auch ein politisches Problem. Und wenn ich vorher den Eindruck hinterlassen hätte, dass man das so strikt trennen kann, nein, geht natürlich nicht und soll auch nicht so gehen. Ich sage nur, wo man Kräfte vielleicht bündeln sollte, um die Bevölkerung mitzunehmen und aufzuklären, mehr das. Um das ist es mir gegangen. Und ich sehe da die Arbeitgeber bei der zweiten Säule in einer wichtigen Position, aber die Politik selbstverständlich auch. Denn sie machen ja die Gesetze schlussendlich. Sie haben ja den Kompromiss. Beraten miteinander, wo jetzt die Gewerkschaft das Referendum ergriffen haben, sind ja alle einverstanden gewesen. Die Gewerkschaft hat das Referendum ergriffen. Also von dem her, die Politik ist sehr aktiv, auch in der BVG-Thematik. Und das ist auch richtig so.
Wir werden Ende 2024 sind wir gescheiter und wissen ein bisschen mehr. Ich habe mir noch eine interessante Statistik ausgedruckt, die ich gefunden habe. Das ist der Krankenstand zu Jahresbeginn 2024 auf hohem Niveau. Ja, das ist aus Deutschland habe ich es gefunden, die Schweiz habe ich es nicht gefunden. Aber da sehe ich, dass 8% von allen arbeitsunfähigen, krankengeldberechtigten Mitglieder in Deutschland. Das ist jetzt auch wieder so schwierig. Also man kann sagen, von all denen, die versichert sind, für Krankenstand auch Geld zu bekommen, sind 8% aktuell im Krankenstand. Das ist ja absurd. Bei gewissen Sachen denke ich auch, euer Verband müsst einfach nicht mehr Spanisch reden, sondern Deutsch reden, oder? Also, wie kommen die Ärzte, und da werden jetzt viel einen dicken Hals bekommen und einen roten Kopf, wenn ich das sage. Es kann heute vermutlich ein Patient zu einem Arzt gehen und sagen, ich habe im linken Finger weh und der Arzt schreibt mir krank. Und dann wird der Arzt mir sagen, lass jetzt mal, was hast du für eine Ahnung von Medizin? Nämlich null und nichts. Du hast überhaupt nichts zu melden. Aber wenn wir solche Wahnsinnsprozentzahlen haben, oder dass wir so viele psychisch Kranke haben und plötzlich allgemein ist die psychologische Betreuung in der Krankenversicherung drin. Und dann hat es x-tausend plötzlich neue Ärzte, wenn wir jetzt sagen, die auch noch Geld beziehen aus dem Ganzen. Irgendetwas stimmt doch überhaupt nicht. Und sollte da nicht der Arbeitgeberverband irgendeinmal an den Ursachen rütteln und nicht nur zu oberst oben irgendjemand, dort, wo die Zwetschge wachsen.
Ja, also das machen wir auch. Ich weiss nicht, haben Sie schon von Compasso gehört?
Ja, das ist wieder eine Gliederung, oder?
Richtig, genau. Wo es eben genau darum geht, dass die Arbeitgeber sich einsetzen dafür, dass Mitarbeitende, die eben krank sind, langzeitkrank, wieder in den Job zurückkommen, auch mit dem ressourcenorientierten Wiedereingliederungsprotokoll, das REP, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen ausfüllen und dann selbstverständlich über die Fachperson der Arzt begutachtet wird, ob die Person wieder zurück in den Job kann. Wir sehen die Ausfälle, wir finden natürlich die Entwicklung auch nicht gut. Nochmal, wir haben es am Anfang auch gesagt, Arbeitsumfeldkultur ist unheimlich wichtig. Mir ist es wichtig, immer zu sagen, dass es alle dazu braucht, Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer.
Frau Zimmermann, unsere Stunde ist durchgeflitzt. Ich hatte etwa 30 Fragen gehabt. Schade, dass ich sie nicht mehr stellen kann. Er hat das mega gerne gemacht und würde mich sehr freuen, Sie vielleicht später einmal wieder dürfen, bei Aktiv Radio zu begrüßen.
Sehr gerne, danke vielmals.
Aktiv Radio Interview.